Banken zocken arme Kunden ab. Die meisten von uns haben in den letzten 2 Jahren beobachten können, quasi am eigenen Leib, dass die Kontoführungsgebühren dramatisch gestiegen sind. Vor kurzem wurde in der Presse gemeldet, eine verwitwete Rentnerin hätte eine Anlage bei ihren Kontoauszügen gefunden. Ihre Sparkasse möchte ab 1.10.2017 eine höhere monatliche Kontoführungsgebühr. 7,90 Euro monatlich, weil ihr Gehaltseingang unter 1.500 Euro liege. Ganz nebenbei wird sie noch informiert, dass sie künftig für beleghafte Überweisungen 1,50 Euro zahlen müsse. Recherchen haben ergeben, dass die Sparkasse nicht die einzige Bank ist, die auf diese Weise versucht, die Folgen der Nullzinspolitik zu kompensieren. Auch die Postbank und die Volksbanken und Raiffeisenbanken sind dabei. Und auch da gilt der sicherlich uns allen unmittelbar einleuchtende Grundsatz: Je weniger Geld man bekommt, desto mehr wird man von seiner Bank zur Kasse gebeten. Im Juni 2016 ist das Zahlungskontengesetz in Kraft getreten, die sogenannte EU-Richtlinie zum Konto für jedermann. Der wesentliche Bestandteil des Zahlungskontengesetzes ist das Recht eines jeden, der sich rechtmäßig in der EU aufhält, auf Zugang zu einem Basiskonto. Darunter ist ein Zahlungskonto zu verstehen, welches mindestens über elementare Funktionen verfügt. Ziel dieses Gesetzes ist es, den Verbraucherschutz zu verbessern und Diskriminierungen abzubauen. Auch Wohnsitzlose und Flüchtlinge sollen in den Genuss eines Girokontos kommen. Arbeitsplatz und Wohnungssuche sind so leichter zu bewerkstelligen. Umgekehrt gesagt, wer kein Konto hat, hat massivste Probleme damit, Arbeit oder eine Wohnung zu bekommen. In der Sprache der Verwaltung stellt dies ein Vermittlungshemmnis dar. Und selbstverständlich ist dieses Konto vom Denkansatz her gegen Bedürftigkeitsnachweis kostenlos zu führen. Das Folgende klingt nach einem Themenwechsel, ist aber keiner. Die Relevanz für die Fragestellung ist sogar erheblich. Als Josef Ackermann im Jahre 2005 verkündete, die Deutsche Bank strebe eine Eigenkapitalrendite von 25% an, hat er dafür viel Aufmerksamkeit geerntet. Manches davon in Form von Kritik, aber er hat viel Lob und Anerkennung erfahren. In der realen Geschäftswelt gilt 25% an Eigenkapitalrendite als völlig unerreichbar. Die meisten Geschäfte haben deutlich kleinere Gewinnmargen. Insofern waren die 25% auch als Ausdruck einer schier unermesslichen Gier zu verstehen. Aber der eigentliche Clou an der Sache ging weitgehend unter. Ackermann hatte als wichtigstes Unternehmensziel eine Kennzahl proklamiert, die eigentlich nur ein Derivat ist. Das Wort Derivatenhandel ist inzwischen weitgehend bekannt geworden, auch wenn es oft sehr geheimnisumwittert ist. Manche Derivate wie Credit Default Swaps und Spread Ladder Swaps sind so kompliziert, dass nur Großrechner sie überhaupt kalkulieren können. Aber ein Derivat ist am Ende nur etwas Abgeleitetes. Es drückt die Relation zwischen zwei oder mehr Dingen aus. Bei der Eigenkapitalrendite sind diese zwei Dinge das Gesamtvermögen einer Firma und deren erzielter Gewinn. Vereinfacht gesagt, wenn ich 100 Euro habe und damit 125 Euro netto erlöse, habe ich eine Eigenkapitalrendite bzw. Gewinnmarge von 25%. Soweit so klar. Aber ein Derivat ist letztlich nur eine Abstraktion. Wenn ich sage, ich will eine bestimmte Summe an Geld erwirtschaften, so ist es möglich, dass ich damit ein bestimmtes Ziel vor Augen habe. Vielleicht will ich einen Staudamm in China bauen oder die Wasserhähne in den Firmentoiletten vergolden lassen. Ackermann hat sich auf eine reine Meta-Ebene begeben. Er hat eine bestimmte Profitrate als Wert an sich postuliert. Damit bekommt der Kapitalismus schon fast etwas Religiöses. Wenn die relative Profitrate die entscheidende Kennzahl ist, dann liegt es nahe, Kunden abzudrängen, die relativ gesehen weniger profitabel sind. Die Deutsche Bank verfolgt diese Politik seit Jahren. Zunächst hat man eine Online-Bank kreiert, die Bank 1822 Direkt, und versuchte, die nicht ganz so wohlhabenden Kunden dorthin zu bugsieren. Der Erfolg war nur mittelprächtig, also kaufte man die Postbank wegen ihres Massengeschäftes und quartierten die schlechter verdienenden unter den Kunden mehr oder weniger zwangsweise aus. Das Argument dafür, sowie für die ständig steigenden Gebühren, lautet: Girokonten mit geringem Geldeingang oder Sparkonten mit geringen Einlagen verursachen höhere Kosten, als sie einbringen. Sie machen also Verluste. Stimmt das so? Nein, natürlich nicht. Zunächst einmal nimmt der Anteil des Online-Banking seit Jahren ständig zu. Der Kunde macht doch alles selbst. Programme erstellen die Kontoauszüge und schicken sie portofrei per E-Mail zu. Aber auch sogenannte beleghafte Transaktionen gehen meist vollautomatisch. Die Vordrücke werden OCR-mäßig gescannt, also mit Texterkennung. Programme im Hintergrund korrigieren Erfassungsfehler automatisch. Wir hatten bei Attac ein Mitglied, der die letzten 10 Jahre seine eigene Kontonummer falsch angab. Es war weder ihm noch seiner Bank je aufgefallen, weil die Maschinen im Backoffice den Fehler selbstständig korrigierten. Der Kostenfaktor Mensch, der ja angeblich so verderblich sein soll, weil diese hinterhältigen Typen allen Ernstes für ihre Arbeit bezahlt werden wollen, fällt als Argument flach. Maschinen verursachen Kosten, ist ja klar, aber eine gewisse EDV-Infrastruktur braucht sogar eine kleine Fahrschule. Banken sowieso. Der zweite Punkt ist, wir haben ein Giralgeldsystem. Das heißt, Banken können Geld aus dem Nichts herbeizaubern. Zentralbanken stellen nur noch die Geldmenge fest. Das Geld als solches wird von den Banken emittiert. Dafür müssen Sie nur eine, wenn auch relativ kleine, Eigenkapitalquote einhalten. Diese Mindestreserve, die in der Eurozone von der EZB festgelegt wird, beträgt seit 2012 1%. Bei Einführung der Währungsunion galten 2%. Mitten in der Bankenkrise war zeitweise von 8 oder 9% die Rede, woraus aber nichts wurde. Eine Mindestreserve von 1% bedeutet, wenn eine Bank ein Darlehen in Höhe von 10.000 Euro vergibt, so muss sie dafür nur 100 Euro als Sicherheit hinterlegen. Dafür reicht das Jedermann-Konto eines Hartz-IV-Empfängers dicke. Woher kommen dann die restlichen 9.900 Euro? Aus der Luft. Das ist eben das Charmante an Giralgeld. Die Banken erfinden es einfach. Danach ist es aber überaus real. Der Darlehensnehmer muss es in voller Höhe plus Zinsen zurückzahlen. Man sieht also, selbst kleine Konten mit wenig Guthaben schaffen einen kumulativen Mehrwert für die Banken. Wieso verzichten sie aber darauf, indem sie Geringverdiener und Kleinsparer verjagen? Weil die Boni der Bankiers von der Erfolgskennzahl de jour abhängen. Normalerweise sind das Dinge, die absolut steigen müssen, wie Aktienkurse oder Dividenden. Anders als diese Kennzahlen aber steigt die Eigenkapitalrendite dann, wenn das Eigenkapital reduziert wird. Was ja keine besonders schwere Kunst ist. Ich muss nur meine Kunden wegschicken, damit sie mit ihren Einlagen woanders hingehen. Wie schwierig kann das denn sein?